Ganz genau. Amen. So sind wir schon mitten im Thema, mitten in unserem heutigen Predigtext aus Daniel Kapitel 9. Es geht um Gebet. Es geht darum, wie Gebet erhört wird, was man dazu tun kann, wie man dazu beten soll. Der Schlüssel ist, dass wir kommunizieren, nicht einfach nur reden. Und kommunizieren kann man nur, wenn man sich mit dem anderen und dem, was ihm wichtig ist, identifiziert. Und genau das ist hier der Fall bei Daniel. Das ist auch unser Thema heute. Reden oder kommunizieren. Reden oder kommunizieren. Der Schlüssel zur Gebetserhörung Daniel Kapitel 9. Ich freue mich sehr, dass wir heute durch diesen Text gehen können. Er wird zusprechend sein, aber zum Teil auch komplex und herausfordernd, denn in Daniel geht es nun eben gerade um Visionen und Prophetien. Reden oder kommunizieren, der Schlüssel zur Gebetserhörung. Daniel erlebt recht schnell, dass Gott sein Gebet erhört. Eigentlich unmittelbar, das kommt direkt nach seinem Gebet hier in Vers 20. Dort heißt es, während ich so vor dem Herrn meine Schuld und die Schuld meines Volkes bekannte und meinem Gott für seinen heiligen Berg, den Ort seines Heiligtums, anflehte, kam schon der Engel Gabriel, den ich vorher in meiner Vision gesehen hatte, in schnellem Flug auf mich zu. Es war um die Zeit des Abendopfers. Gabriel hat auch die Geburt Jesu angekündigt. Er ist ein Engel, der oft dabei beobachtet werden kann, wie er Botschaften an Menschen überbringt. Gabriel kommt. Der Himmel antwortet unmittelbar auf Daniels Gebet. So wünscht man sich das ja, ne? Sofortige Erhörung. Gabriel erklärt ihm dann auch, was Daniel hier so flehend vor Gott bringt. Daniel hat ja im Buch Jeremia gelesen, im Propheten Jeremia. Dort ist ausgesagt, dass Jerusalem und Israel 70 Jahre in Trümmern liegen wird. Die Israeliten wurden ja von den Babyloniern verschleppt, die Stadt Jerusalem und der Tempel zerstört. Und Daniel möchte jetzt wissen, was ist mit den 70 Jahren? Was bedeutet das? Wann sind sie vorbei? Und er fleht, können sie nicht vorbei sein, damit Israel, mein Volk und dein Tempel wiederhergestellt wird. Und hier geht dann Gabriel auch gleich ein, hier gegenüber Daniel. Das haben wir dann in Vers 22. Er sagt hier, Gabriel öffnete mir das Verständnis für das Prophetenwort, über das ich nachgedacht hatte, und sagte zu mir, Daniel, ich will dir helfen. Den Sinn jenes Wortes zu verstehen. Als du zu beten begannst, gab Gott mir eine Antwort für dich, denn er liebt dich. Krass. Also, wenn man es vorstellt, der betet, der Himmel antwortet, Gabriel kommt, ich hätte einen Schock gehabt. An anderen Stellen wird auch beschrieben, dass Daniel oft einen Schock hatte, dass er die Gesichtsfarbe änderte. Aber da Gabriel sagt, Gott hat mir eine Antwort gegeben, denn er liebt dich. Wörtlich heißt es, denn du bist ein Vielgeliebter. Richtig, richtig stark. Ich möchte auch mal diese Verse kurz mit uns angucken hier aus dem Propheten Jeremia. Die haben wir dann hier in Jeremia Kapitel 25, die Verse 11 und 12. Da heißt es, alles wird in Trümmern liegen. 70 Jahre lang werdet ihr und eure Nachbarvölker den König von Babylon unterworfen sein. Und dann wird das enden, heißt es hier. Wenn aber die 70 Jahre um sind, sagt der Herr, werde ich den König von Babylonien und sein Volk zur Rechenschaft ziehen für das, was sie an Schuld auf sich geladen haben. Dann soll ihr Land für immer zu einem Trümmerfeld werden. Also die Babylonier werden selbst zertrümmert und dann wird Israel und Jerusalem wieder hergestellt. Und Daniel wollte jetzt wissen, was bedeutet das, wie ist das, und bringt so sein Gebet vor Gott und sein Gebet wird erhört. Du sprichst mir aus der Seele. Den Satz haben die meisten vielleicht schon mal gehört von uns. Vielleicht hat der ein oder andere den auch schon mal selbst gesagt. was Schöneres kann einem eigentlich nicht passieren, wenn nach der Predigt einer von Zukunft auf mich zukommt und sagt, also Jürgen, also du hast mir heute aus der Seele gesprochen. Ja. Oder wenn man das zu jemand anders sagen kann, du sprichst mir aus der Seele. Das ist einfach toll. Denn das heißt, es gibt hundertprozentige Übereinstimmung. Das bedeutet, dass man sich vollkommen mit dem, was der andere gesagt hat, identifizieren kann. Es bedeutet, dass man völlig eins ist an dieser Stelle. Und das ist genau das, was wir hier bei Daniel beobachten können. Das macht sein Gebet aus. Wir haben es ja gerade in der Lesung gehört, beziehungsweise auch gesehen. Daniel identifiziert sich komplett, voll und ganz, also hundertprozentig mit Gott, mit Gottes Anliegen, mit dem, was Gott will und was Gott wichtig ist. Und das vollkommen. Das Gebet umfasst 17 Verse und in 13 Versen davon gesteht er nur ein, dass Israel gesündigt hat, dass es schuldig geworden ist. Er gesteht gegenüber Gott ein, dass Gott richtig gehandelt hat, dass er gerecht ist und, und. Erst in den letzten paar Versen, in den Versen 16 bis 19, sagt er dann und fleht, dass diese Zeit der Zertrümmerung vorbei ist, dass Israel und Jerusalem wiederhergestellt wird. Aber auch da betont er immer wieder, dass Gott im Recht war, weil Gott den Bund gebrochen hat und, und. Also ganz ehrlich, wenn Daniel so mit mir sprechen würde, hätte ich den Eindruck, der hat mich hundertprozentig verstanden. Der hat verstanden, was mir wichtig ist. Der hat verstanden, wie ich empfinde. Der hat verstanden, wie ich fühle. Der hat verstanden, was ich möchte. Der spricht mir aus der Seele. So muss das auf Gott gewirkt haben, natürlich jetzt sehr menschlich beschrieben. Daniel identifiziert sich hundertprozentig mit den Zielsetzungen, Wünschen und Anliegen Gottes. Und sein Gebet wird erhört. Das ist die erste Botschaft auch für uns heute. Daniels Gebet, Identifikation mit Gott. Daniels Gebet, Identifikation mit Gott. In Johannes Kapitel 15, Vers 16 sagt Jesus Folgendes zu seinen Jüngern. Darum gilt auch, alles, was ihr vom Vater in meinem Namen unter Berufung auf mich erbittet, wird euch gegeben. Also er sagt, was ihr in meinem Namen unter Berufung auf mich bittet, bei Gott dem Vater, wird euch gegeben. Er sagt hier also, in meinem Namen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Namen von jemand anderem sprechen oder handeln durftet oder vielleicht sogar musstet. Wenn man das tut, muss man wirklich in dessen Namen handeln. Man kann nicht irgendwelche Dinge tun, die der andere nicht möchte, die ihm widersprechen würden, die nicht seiner Zielsetzung entsprechen. Man muss schon im Sinne des anderen handeln. Man muss sich mit ihm identifizieren, sonst kann man nicht in seinem Namen handeln. Das würde sonst nicht gehen. Und das ist auch bei Gott und bei Jesus nicht anders. Und wie das geht, im Namen zu handeln, zum Beispiel im Namen Gottes oder im Namen Jesu zu beten, das sehen wir hier bei Daniel. Er betet hier vollkommen im Sinne Jesu, im Sinne Gottes des Vaters. Er identifiziert sich hundertprozentig damit. Und ausgehend davon bekommen wir dann ein tieferes Verständnis davon, wenn Jesus sagt, wenn ihr in meinem Namen redet, in meinem Namen handelt, in meinem Namen betet. Hier sehen wir bei Daniel, was das bedeutet, wie das zu sein hat. Es geht um eine vollkommene Identifikation mit den Zielsetzungen, Wünschen, Vorstellungen, Maßstäben Gottes oder Jesu. Das ist auch der Rahmen und die Art von Gemeinschaft, in der Jesus sich wohlfühlt und auf die er dann reagiert. Das haben wir jetzt nochmal hier In Johannes 15, Vers 16, da sagt Jesus, darum gilt auch, alles, was ihr vom Vater in meinem Namen unter Berufung auf mich erbittet, wird euch gegeben. In meinem Namen. Denn ihr wollt dasselbe wie ich. Ihr wollt dasselbe wie Gott. Ihr identifiziert euch ja damit. Und so wird euch das werden. Und das gilt dann auch für die Gemeinschaft, für das Zusammensein. In Matthäus 18, Vers 20 sagt Jesus, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Zwei oder drei in meinem Namen. Da fühlt man sich wohl, denn da sind welche zusammen, die haben dasselbe Anliegen wie ich, dasselbe Empfinden, dieselbe Sichtweise. Sie wollen dasselbe. Und da ist Jesus mitten unter ihnen, wenn wir zusammenkommen in seinem Namen. Und dann haben wir auch automatisch erfüllt, was Jesus hier in Matthäus 6, Vers 33 fordert. Dort sagt er, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Tut das. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Wenn wir uns mit ihm identifizieren, dasselbe wollen, fühlen wie er, dann werden wir automatisch hier nach dieser Anweisung Jesu handeln. Es wird kein Krampf sein, es wird keine Regel sein, die wir irgendwie krampfhaft einhalten müssen, sondern es wird ganz natürlich aus uns heraus geschehen. Wie kann man so werden? Wie kann man in dem Sinn Jünger oder Jüngerin Jesu werden, denn darum geht's hier. Was muss dazu geschehen? Die Antwort ist, es muss durch wirkliche Liebe geschehen. Durch wirkliche Liebe zu Jesus. Wir wissen ja alle, dass wenn man jemanden liebt, ist manches plötzlich anders. Verhaltensweisen und so weiter. Die Leute drumherum finden das manchmal sogar ein bisschen merkwürdig, sagen, was ist denn mit dem los, was ist denn mit der los? Ne? Liebe verändert. Ne? Es ist einem dann wichtig, was ihm oder ihr wichtig ist. Man stellt sich darauf ein. Die Interessen verschmelzen. Man wird eins. Man guckt plötzlich Serien zusammen, die hat man früher alleine nie geguckt. Ne? Also man wird eins. Liebe verändert die Prioritäten. Man identifiziert sich mit dem, mit ihm, mit ihr und mit dem, was ihm oder ihr wichtig geworden ist. Ist dir klar, wie stark sich Jesus mit dir identifiziert hat? Ist dir klar, wie sehr er dich liebt? Er hat den Himmel verlassen, seine Heimat. Er, der Ewige, wurde ein Baby und sterblich. Der Allmächtige musste mit Menschen diskutieren. Vor einem weltlichen König flüchten. Er war ja kaum geboren, war auf der Flucht von König Herodes. Er war politisch verfolgt. Er hat sich von Menschen schlagen und kreuzigen lassen. Er, das Brot des Lebens, hat Hunger gelitten, Kälte, Not. Um mit dir reden zu können, um einer von uns zu sein, um Mensch zu sein. Und das tat er alles aus Liebe. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen Sohn sandte, Jesus. Und Jesus hat sich aus Liebe zu uns freiwillig darauf eingelassen. Niemand hat sich stärker auf dich eingelassen, identifiziert sich stärker mit dir als Jesus. Er ging ans Kreuz für dich, bis in den Tod. Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Das sagt er seinen Jüngern. Und dann sagt er ihnen auch, ihr seid meine Freunde. Der Schlüssel ist wirkliche Liebe zu Jesus. Und da hat er den ersten Schritt getan. Hast du verstanden, wie sehr Jesus dich liebt? Hast du das nachvollzogen? Spürst du das auch manchmal? Es ist natürlich wichtig, dass wir das verstanden haben vom Kopf her, wie das mit dem Evangelium ist. Aber ich kann die enormste, gewaltigste Liebestat des Universums nicht nur im Kopf verstehen. Da sind die Menschen natürlich verschieden. Einer ist mehr der Kopfmensch, einer mehr der Emotionale. Es braucht ja immer wieder alles, beides. Und ausgehend davon dann die umgekehrte Frage. Spürt Jesus das von dir? Spürt er, dass du verstanden hast? Spürt er, dass du ihn liebst, wenn du mit ihm sprichst, wenn du zu ihm betest? Merkt er, dass dir dasselbe wichtig ist wie ihm? Merkt er, dass du dieselben Leiden und dieselben Leidenschaften teilst? Das ist die Frage. Das ist der Schlüssel zur Gebetserhörung hier bei Daniel. Wer von dieser Liebe ergriffen ist, hat eine andere Motivation. Dem geht es um die Sache Jesu. Er kann seine eigenen Dinge zurückstellen. Sie verändern sich und das ist gar kein Verlust, denn da ist ja jemand, den ich liebe. Also im Laufe der Jahre, wo wir jetzt verheiratet sind, wir sind schon 22 Jahre jetzt verheiratet, und auch in der Zeit, wo wir dann uns verlobt haben und davor, da hat sich bei mir vieles an Interessen und so weiter verändert, bei ihr auch. Wir sind eins geworden. Liebe eint. Man teilt irgendwann dieselben Ziele, dieselben Leiden und dieselben Leidenschaften. Ist das bei dir so? Oder hat Jesus den Eindruck, du kommst dir halt mit so einem Forderungskatalog, den redest du mal runter, aber identifizierst dich überhaupt nicht mit ihm und mit dem, was ihm wichtig ist. Wenn du so gestrickt bist, wirst du generell Probleme haben mit anderen Menschen. Du wirst nicht fähig sein, im Team zu arbeiten, weil du dann immer auf dich und deine Position und dass du gut wegkommst, achten musst. Aber dann fehlt dir die Jesusart. Dann fehlt dir der Charakter eines Jüngers oder einer Jüngerin. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen und ich habe das immer mal wieder gelesen. Ich habe selten Bücher mehrmals gelesen. Es ist von Aidan William Tozer. Steht auch hier bestimmt irgendwo im Regal. Na, möchte ich jetzt so spontan nicht suchen, sonst müsste ich hier suchen. Und es lautet, gegründet im Wort, brennend im Geist, Aidan William Tozer. Und er hat so auch an Pastoren geschrieben und sagt, betest du um Erweckung? Betest du um Erweckung im Land, dass viele Menschen zum Glauben kommen? Tust du doch sicher, oder? Ja. Denkst du dabei aber vielleicht auch gleich insgeheim, diese Erweckung muss durch dich kommen? Dann kannst du das Gebet sofort vergessen, schreibt er. Das ist purer Egoismus. Wenn es dir um die Sache Jesu geht, um ihn, geht's dir nicht um dich. Und dann ist dir völlig egal, durch wen die Erweckung kommt. Hauptsache, sie kommt. Dann ist dir egal, wer es tut oder durch wen es geschieht. Hauptsache, es geschieht und du kannst dich mitfreuen. Wer keinen Charakter eines Jüngers hat oder einer Jüngerin, kann sich nicht mitfreuen. Da geht's immer um die eigenen Dinge, das eigene Ich, die eigenen Zielsetzungen, das eigene Ego, letztlich um Neid oder sogar Minderwertigkeit. Der Schlüssel zum erhörten Gebet ist Identifikation. Eins werden mit dem, der mich liebt und somit auch mit dem, was er möchte. Nimm das mal mit in die Woche, in die Stille und frag dich, wie das bei dir ist. Ja, dann geht der Text hier noch weiter. Und da gehen wir jetzt rein. Und da muss ich sagen, das wird jetzt ein bisschen komplex vielleicht. Ja, jetzt geht's um eine tiefere prophetische Deutung dieser 70 Jahre. Ich möchte euch aber bitten, einfach dran zu bleiben. Für die, die sich mit der biblischen Prophetie gern auseinandersetzen, wird das sehr interessant sein. Für die anderen vielleicht ein bisschen komplex. Aber am Ende wird eine Botschaft rauskommen, die sehr klar und schön nachvollziehbar ist und die wieder für alle ausnahmslos gleich gilt. Also bleibt einfach hier jetzt dran. Wir gehen durch Daniel und Daniel hat eben auch Passagen, die haben es ein bisschen in sich. So geht es dann hier weiter in Vers 24. Dort sagt dann Gabriel zu Daniel, nicht 70 Jahre, sondern 70 Jahrwochen müssen nach Gottes Plan vergehen, bis er das Schicksal deines Volkes und der heiligen Stadt wendet. Denn erst die Auflehnung, dann erst ist die Auflehnung gebüßt und die Schuld vergeben. Dann bringt Gott alles für immer in Ordnung. Dann lässt er das Prophetenwort in Erfüllung gehen und der Tempel wird von Neuem geweiht. Boah, die Babylonier haben ja den Tempel zerstört und das Ganze. Aber der Text blickt hier weiter. Gabriel blickt hier weiter über diese Zeit hinaus und das möchte ich mit euch betrachten. Ja, wörtlich heißt es im hebräischen Text 7 mal 70. Ne? Und eine Woche hat ja eben 7 Tage und hier geht es eben um Jahre und deswegen ist hier halt mit 70 Jahrwochen übersetzt. 70 Jahrwochen und damit insgesamt eine Zeitspanne von 490 Jahren. Die ist hier vorausgesetzt. Also es geht ein bisschen weiter. Dann, sagt er, wird letztlich dieses Prophetenwort erst erfüllt sein. In Vers 25, im ersten Teil von Vers 25, erfahren wir dann, ab wann man mit diesem Zeitraum rechnen muss. Also ab wann diese Jahre beginnen. Da heißt es hier dann, gib Acht, damit du es verstehst, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll, vergehen 7 Jahrwochen, also 49 Jahre, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein Fürst durch Salbung eingesetzt wird. Und somit ist ja alles klar, ne? Ja, genau. Also ging es mir auch, als ich zum ersten Mal hier mich mit Daniel beschäftigt habe. Also wir haben hier ein kleines Problem, denn es wird in der Bibel immer wieder, über 6 Mal und vielleicht noch mehr erwähnt, dass Jerusalem nach der Zerstörung durch die Babylonier wieder aufgebaut werden soll und auch der Tempel. Und jetzt ist die Frage, wo fängt man jetzt an zu zählen? Also da muss man ein Datum finden. Es braucht viel Gebet und Weisheit und da muss man als Ausleger eine Entscheidung treffen. In der Regel geht man dann auf Jeremia 29, Vers 10. Dort wird vorausgesagt, dass Jerusalem und Israel wiederhergestellt wird. Und wenn man ausgehend von dem Datum, an dem Jeremia das sagte, diese 49 Jahre rechnet, kommt man auf das Jahr 539 vor Christus. In diesem Jahr hatten die Babylonier ihre Macht schon verloren. Die Perser waren an der Macht und der persische König Kyros erlaubte den Israeliten, die nach Babylon verschleppt waren, zurückzukehren, den Tempel wieder aufzubauen und auch die Stadt Jerusalem. Und Kyros wird im Propheten Jesaja interessanterweise auch als der Gesalbte Gottes bezeichnet, in Jesaja 45, Vers 1. Und hier steht ja, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein Fürst durch Salbung eingesetzt wird. Es bezieht sich also sehr wahrscheinlich auf Kyros, der die Wiederherstellung Israels erlaubte. Und das möchte Daniel ja hier wissen. Wann geht's wieder bergauf? Wann wird der Trümmerhaufen zusammengesetzt? Er sagt, wenn Kyros kommen wird. Dann erfahren wir im zweiten Teil von Vers 25 eine zweite Zeitspanne. Dort heißt es, dann wird Jerusalem 62 Jahrwochen, also 434 Jahre hindurch, wieder aufgebaut und befestigt sein und dabei aber schwere Zeiten erleben. Wir haben dann die Zeit von Esra und Nehemia. Manch einer kennt die Bibeltexte. Wer sie nicht kennt, macht auch nichts. Ich erzähle es kurz. Unter zwei Personen, die heißen Esra und Nehemia wurde namentlich, also haben die das geleitet, dass die Stadt Jerusalem und der Tempel wieder aufgebaut wird. Als der Tempel dann aufgebaut war, lief es aber nicht gut. Denn die stellten fest, dass der Tempelgottesdienst nicht mehr läuft, wie Gott das in seinem Gesetz vorgeschrieben hat. Das Gesetz war so ein bisschen aus dem Blick verloren. Und da musste man noch eine Tempelreform durchführen und die war im Jahr 440 beendet. Und wenn man nun ausgehend von diesem Jahr 440 diese 62 Jahrwochen hier rechnet, also die 434 Jahre, landet man im Jahr 4 bis 6 vor Christus. Und das ist die Zeit der Geburt Jesu. Wir rechnen ja immer vom Jahr 0 und dann nach Christus, aber man hat vor vielen Jahren festgestellt, dass Jesus nicht exakt im Jahr 0, sondern in der Zeit von 4 bis 6 vor 0, vor Christus, geboren wurde. Also wir sind plötzlich hier bei Jesus. Und das zeigt sich dann auch in Vers 26, da heißt es, nach Ablauf dieser Zeit wird ein Gesalbter getötet werden. Jesus ist der Gesalbte. Das hebräische Wort für Gesalbter heißt Messias oder griechisch Christus. Die Stadt und der Tempel werden durch das Heer eines fremden Herrschers verwüstet, heißt es hier. 70 nach Christus kamen dann die Römer unter ihrem Heerführer Titus und haben die Stadt und den Tempel wieder zerstört. Also wir haben hier eine sehr, sehr weite Prophetie schon auf die nächste Zerstörung Jerusalems. An den anderen Stellen passt der Text nicht so ganz. Hier heißt es, weil über das Heer dieses Herrschers wird dann selber Vernichtung kommen. Ja? Die Römer wurden aber nicht mehr vernichtet, sondern sie blieben die Sieger. Also hier bleibt die Deutung zunächst mal offen, das erkläre ich dann aber gleich. Und dann geht es weiter in Vers 27. Er wird mit der Mehrheit des Volkes ein festes Abkommen treffen, das eine Jahrwoche lang bestand. Das ist auch schwer jetzt zu deuten. Man hat das im Neuen Testament eigentlich nicht und auch nicht bei Jesus, dass er für 7 Jahre ein Bündnis geschlossen hat mit Jerusalem oder Israel. Aber der zweite Teil passt dann wieder. In der Mitte dieser Woche wird er den Opferdienst im Tempel unterbinden. In der Mitte dieser Woche. Die Mitte von 7 Jahren sind 3,5 Jahre. Jesus wurde nach 3,5 Jahren gekreuzigt, geopfert. Der Tempelvorhang ist zerrissen. Der neue Bund ist in Kraft getreten. Und hier heißt ja, es kommt zu einem neuen Abkommen, zu einem neuen Bund. Es ist geschehen. Der neue Bund braucht dann gar keinen Tempel mehr. Aber trotzdem sind nur noch ein paar Dinge, die bleiben offen. Zunächst haben wir also hier folgendes Bild. Ich habe hier mal eine Tabelle. Es kommt hier im Livestream ein bisschen klein raus, aber ihr könnt es ja später mal groß angucken. Also wir haben die 49 Jahrwochen von der Zerstörung Jerusalems bis Kyros. Wir haben die 62 Jahrwochen, das ist die Wiederherstellung des Tempels bis zur Zeit der Geburt Jesu. Dann ist die Frage mit den 7 Jahrwochen erst nochmal offen. Dann haben wir die halbe Jahrwoche, das sind die 3,5 Jahre, in denen Jesus gewirkt hat und gekreuzigt wurde. Ja, und dann haben wir die Sache mit den Römern ab 70 nach Christus. Aber da bleiben noch ein paar Dinge offen, die schwierig sind zu deuten. Und das hat den Grund in der Eigenheit einer biblischen Prophetie, das habe ich schon mal erklärt, das ist hier nur eine prophetische Linie. Es gibt hier im Text noch eine zweite, eine ältere und ursprüngliche, die sich schon im Alten Testament selbst erfüllt hat. Und dabei geht es um Antiochus Epiphanes IV., einen griechischen Herrscher, der versuchte, den jüdischen Glauben und damit das Volk Gottes auszurotten. Und wenn man diese beiden prophetischen Linien zusammenführt, dann sind die ganzen Lücken geschlossen. Das möchte ich auch nochmal kurz, wirklich kurz mit euch beleuchten, damit ihr das dann zu Hause auch mal selber nacharbeiten könnt. Rechnet man diese 434 Jahre, zum Beispiel jetzt einfach ausgehend von der Zerstörung Israels, was auch legitim ist, denn es wird da kein festes Datum genannt. Es wurde ja mehrmals, habe ich gesagt, angekündigt, dass Jerusalem wieder hergestellt wird und einmal eben auch unmittelbar vor seiner Zerstörung. Und rechnet man von da, dann landet man im Jahr 171 vor Christus. Und dort wurde der letzte rechtmäßige Hohepriester, Onias III., in Jerusalem durch Antiochus Epiphanes hingerichtet. Und das passt dann eben auch zu Vers 26 hier. Nach Ablauf dieser Zeit, dieser 62 Jahrwochen, wird ein Gesalbter getötet. Die Stadt und der Tempel werden durch das Heer eines fremden Herrschers verwüstet. Das ist dann auch geschehen. Antiochus Epiphanes hat die Stadt und den Tempel mit seinen Truppen eingenommen. Aber später wurden seine Truppen dann geschlagen, wieder verjagt und die Stadt wieder zurückerobert. Das war im Jahr 164 vor Christus. In dem Jahr ist Antiochus Epiphanes dann auch gestorben. Und das passt zu dem hier. Die Stadt und der Tempel werden durch das Heer eines fremden Herrschers verwüstet, über das jedoch die Vernichtung wie eine Flut hereinbricht. Sie wurden durch eine Übermacht unter Judas Makkabäus, hieß der Mann, vernichtet. Und das war nun nicht möglich, diese Deutung bei den Römern. Aber hier, innerhalb des Alten Testaments, ist diese Deutung möglich. Und auch in Vers 27 deutet vieles auf Antiochus Epiphanes hin. Antiochus Epiphanes hat ab 171, 72 angefangen, seine Macht zu sichern durch verschiedene Abkommen. Im Jahr 164 ist er dann aber ums Leben gekommen. Das sind so ungefähr 7 Jahre. Und das passt hier zu Vers 27. Er wird mit der Mehrheit des Volkes ein festes Abkommen treffen, das eine Jahrwoche lang besteht. Eine Jahrwoche, das sind diese 7 Jahre. Dann hat er aber noch weiter gegriffen und er hat, um seine Macht zu sichern, in Jerusalem eine griechische Stadt gegründet. Er hat den Glauben an Gott Israels, an Jahwe, verboten. Die Leute mussten dem Glauben abschwören. Er hat den Tempel in Jerusalem dem Gott Zeus gewidmet und dort drin Schweine geopfert. Er hat einen Götzen aufgestellt. Das wird hier ja beschrieben. Und das passt jetzt eben nicht zu Jesus und die Deutung auf ihn, denn Jesus hat keinen Götzen im Tempel in Jerusalem aufgestellt. Antiochus Epiphanes hat das getan, aber 164 fand er dann den Tod, wie ich gesagt habe. Und das sind dann ziemlich genau 3,5 Jahre. Das ist die Mitte dieser Woche, dieser Jahrwoche, die ja aus 7 Jahren besteht. Und die Hälfte von 7 ist 3,5. Und so fügt sich das dann eben zusammen als Gesamtbild. Wir haben eine prophetische Linie auf Jesus und wir haben eine erste ursprüngliche prophetische Linie auf Antiochus Epiphanes. Und beides zusammen gibt dann diesen geschlossenen Text ohne Fragezeichen. Aber es sind zwei Prophetien, die man durchaus für sich separat betrachten darf und muss. Und jede für sich gibt genügend Informationen und genügend Infos. Sie vermittelt alles, was Daniel wissen musste. Und das ist das, was mich zum Teil ein bisschen stört bei manchen Auslegern. Es gibt ja recht Bekannte, die jetzt mit Daniel gearbeitet haben. Da wird immer nur diese eine Linie verfolgt auf Jesus. Aber das, was geschichtlich-historisch war, was schon im Alten Testament war, wird ausgeblendet. Und da muss manches ziemlich hingedeichselt und hininterpretiert werden. Und das ist nicht redlich. Ich habe einmal schon erklärt, bei Gott ist Ewigkeit. Da gibt es keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Deswegen sind in den prophetischen Texten verschiedene Sachen zusammen in einem Text. Das ist Gottes Wahrnehmung. Und es ist wichtig, dass wir die Texte dann auch so lesen. Soweit jetzt mal für die, die hier tiefer rein wollten. Tut mir leid, wenn es für die anderen ein bisschen zu komplex war. Es ist nicht immer so in Daniel, aber hier ist es so und mir war wichtig, das jetzt nicht auszulassen. Das Wort Gottes bestätigt sich in der Rückschau, in der Geschichte, dass seine Prophetie wahr ist. Das ist die erste Botschaft, die erste Aussage hier, die wir wahrnehmen sollten. Aber sie ist nicht immer leicht zu verstehen. Ich weiß nicht, ihr habt bestimmt schon mal was gelesen, was jetzt nicht leicht verständlich war. Mir ging es auch so, zum Beispiel Daniel oder eben andere Sachen. Man fragt sich, boah, wie hat der das gemeint? Ne? Und dann ist ja das Beste, wenn man den, der es geschrieben hat, den Autor fragen kann. Manchmal gibt es ja auch Autorenlesungen. Ne? Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal bei einer Autorenlesung war. Ich war es bisher noch nicht, aber möchte das irgendwann mal machen. Aber das gibt es ja nicht immer und ist nicht immer möglich. Und so ist man manchmal am Rätseln, was ist hier gemeint. Bei Gott ist das aber möglich. Bei ihm kann man nachfragen. Bei ihm, dem Autor der Bibel. Und das tut ja hier Daniel. Er fragt nach. Und dann kommt es zu einer Autorenlesung. Gott, der Autor der Bibel ist, der Jeremia zum Prophet berufen hat und der ihm die Botschaft über die 70 Jahre gab, erklärt durch den Engel, was es bedeutet. Daniel bekommt praktisch durch diese Gebetserhörung eine Art Autorenlesung. Und das natürlich, weil er sich in seinem Gebet so unheimlich stark eins macht und identifiziert mit Gott. Und das ist die zweite und letzte Botschaft für uns heute. Eine gute und gut nachvollziehbare Botschaft aus dieser Prophetie. Die Gebetserhörung. Eine Autorenlesung. Die Gebetserhörung ist eine Autorenlesung. Daniel liest den Text im Gebet, im Gespräch mit Gott, dem Autor. Er macht sich eins mit dem Autor und bekommt so vom Autor erklärt, was es bedeutet. Eine Autorenlesung. Gott, der Autor. Der Schlüssel dazu ist der Geist Gottes. Wenn man sich eins macht mit jemand, einer Gesinnung oder eines Geistes ist, sich in den anderen hineinversetzt, sich mit ihm identifiziert, dann ist eine gute Kommunikation möglich. Dann kann man den anderen verstehen. Man schaut mit seinen Augen und der andere mit meinen Augen. Kommt es dazu nicht, kann man viel reden, man wird sich nie verstehen. Nie verstehen. Und Daniel hat sich hier aber eins gemacht. Und wir können das heute auch. Wir können es noch leichter durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Verbindung zwischen dir und Gott. Die Bibel macht deutlich, dass wir ohne den Heiligen Geist nicht mal beten können. Hier heißt es im Römerbrief, aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Also wir sind nicht fähig, ohne den Geist Gottes wirklich so zu beten, wie es nötig ist. Denn der Geist Gottes macht uns eins mit Gott. An einer anderen Stelle im Römerbrief heißt es, wer den Geist Gottes hat, der ist vom Geist Gottes getrieben. An einer anderen Stelle heißt es, der Geist ist das Erbgut Gottes in uns. Durch den Geist werden Gottes Gebote in uns hineingelegt. Hebräerbrief Kapitel 8. Also wenn wir den Geist Gottes haben, fühlen, denken, sehen und handeln wir letztlich mit Gott. Wir haben einen Teil von ihm in uns. Und so können wir richtig mit Gott beten. Richtig zu Gott beten, richtig mit ihm sprechen, richtig kommunizieren, weil wir eines Geistes sind. Genauso wie auch als Menschen, unter uns Menschen eine wirklich gute, fruchtbare, heilsame Kommunikation möglich ist, wenn wir eines Geistes, einer Gesinnung sind. Und durch den Heiligen Geist möchte Gott das erreichen. Und das ist auch nötig, um die Bibel zu verstehen. Die Bibel macht deutlich, in der Bibel selber also steht, dass wir nicht fähig sind, ohne den Geist Gottes zu begreifen. Der natürliche Mensch ohne den Geist versteht es nicht. Das haben wir hier. Hier heißt es, Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was der Geist Gottes enthüllt. Es kommt ihnen unsinnig vor. Sie können nichts damit anfangen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Das Wort Gottes wurde durch den Geist Gottes den Schreibern offenbart. Darum ist es wichtig, dass es im Geist des Autors gelesen wird. Wenn ich verstehen möchte, was der Autor sagen wollte, muss ich mit den Voraussetzungen und im Geist des Autors lesen. Und der Autor ist bereit, uns seinen Geist zu geben. Das setzt aber voraus, dass wir bereit sind, unsere alte Gesinnung, Persönlichkeit aufzugeben und uns vollkommen mit ihm zu identifizieren. aus selbstloser Liebe, so wie er sich vollkommen selbstlos geopfert wird. Es geht um eine Beziehung. Es geht um Liebe. Ich habe vorher schon erklärt, wenn sich zwei Menschen lieben, ändern sich die Interessen. Es ändert sich die Wahrnehmung. Man teilt dieselben Leidenschaften, dieselben Leiden. Da gibt es natürlich auch immer noch kleine Unterschiede und solche Reibereien, ne? Das kennen wir alle, aber trotzdem wird man eins. Und das soll erreicht werden durch den Geist Gottes. Ist das bei dir so? Wenn du in nächster Zeit betest oder vielleicht hast du auch eine Gebetsliste, so wie ich, dann guck die mal durch. Versuch sie mal mit den Augen Gottes und Jesu zu sehen und frag dich, ob Jesus bei deinen Gebeten den Eindruck hat, dass du ihn liebst und verstanden hast, was ihm wichtig ist. Schau mal, wie viel von deinen Gebeten tatsächlich, wie oft da die Prioritäten und Zielsetzungen, Wünsche und Vorstellungen von Gott und Jesus vorkommen. Daran können wir messen, wie es aussieht mit unserer Liebe zu Jesus, wie es um unsere Beziehung steht. Nimm dir mal die Zeit dazu in der kommenden Woche. Wenn du die Bibel liest, lese im Gebet und mach dir immer klar, was selbst im Wort Gottes steht, was Gott will, was er sich wünscht von dir, von dieser Welt. Und bete in dieser Haltung, während du liest. Praktiziere diese Autorenlesung. Das Wort Gottes wird zu dir sprechen. Und lasst uns dabei aber auf dem Teppich bleiben. Ja? Es kann sein, dass wir trotzdem recherchieren und forschen müssen. Zum Beispiel bei den ganzen historischen Dingen, die hier stehen. Ja? Da ist dann gut, wenn es dann Leute gibt, Pastoren oder so, die sich da durchwühlen und versuchen, das einigermaßen verständlich zu präsentieren, so wie ich heute. Das wird uns der Geist Gottes nicht immer abnehmen. Die Vorstellung gibt es auch, ich habe den Geist und dann schlage ich die Bibel auf und fang an zu lehren und zu predigen, ich muss mich nicht vorbereiten, gar nichts, das ist Kokolores. Aber ohne den Geist wird meine ganze Vorbereitung, meine Recherche nichts bringen. Ohne den Geist kann ich nicht kombinieren, was ich gerade mit diesen zwei prophetischen Linien kombiniert habe. Ich würde nicht darauf kommen, es würde mir fremd bleiben. Autorenlesung. Pflege die Autorenlesung. Das ist der Schlüssel vom bloßen Reden zu einer wirklichen Kommunikation, zum Dialog auf Basis einer Identifikation. Das ist ja unser Thema. Reden oder kommunizieren, der Schlüssel zur Gebetserhörung. Der Herr segne dich dazu. Vielen Dank für deine Geduld. Das war heute schon mal echt komplex mit den vielen Daten. Vielleicht hast du es auch nicht gleich alles nachvollziehen können, darum ist die Präsentation da. Kannst es nachgucken, wir können auch gerne nochmal drüber sprechen. Gott und sein Wort ist wahr. Der Blick in die Geschichte zeigt es. Lass uns diese Wahrheit nutzen und mit ihm kommunizieren.